Einen wunderschönen guten Abend zum ESC Kompakt Live an diesem 29. Januar. Ich musste gerade mal auf mein Handy gucken, damit ich das Datum wieder richtig habe. Hier ist die Katjes Gang, yeah, und zwar bestehend aus Rick, Peter und mir, Duspois. Einen wunderschönen guten Abend. Und, oh, wartet mal, jetzt höre ich mich im Hintergrund an, dann mache ich mich mal aus. So, das ist die hohe Technik. Benny wird wieder ausrasten. Benny ist aber heute Abend gar nicht dabei, bevor ihr gleich die Begrüßung machen könnt, sondern leider, Disclaimer, Benny hat es nochmal umgehauen. Also ist nochmal wieder ein bisschen rückfällig geworden. Nicht im Sinne von ESC-Fan sein, sondern leider krankheitsbedingt. Aber wir grüßen natürlich und schicken ganz viel Liebe an unser. Oh, seht ihr das? Oh. Dann schicke ich gleich mal noch ein Alpaka-Cola hinterher von Katjes an unseren Benny.
Bei mir geht das gar nicht.
Warum geht das nur bei dir, Dusi?
Weiß ich nicht, weil ich habe das bin im Google-Dingens und es geht auch immer nur einmal. Aber man kann manchmal auch so Luftballons machen. Oder warte mal, das hatte ich heute mal irgendwann. Na, vielleicht passiert noch irgendwas aus Versehen, dann werde ich euch Bescheid sagen. Damit begrüße ich ganz herzlich bei uns in der Mitte den Rick. Hallihallo.
Hallo.
Und Rick ist ja nicht nur die Mitte von uns hier, sondern Rick ist ja auch das neue Zentrum der Macht, nämlich im Südwesten Deutschlands. Wo bist du jetzt gerade ungefähr räumlich zu verorten?
Ich bin in Bietigheim. Ich weiß nicht, ob man das
Das
hier
ist ja die
veröffentlichen
S-Bahn
kann.
aus Stuttgart hin. Da habe ich schon mal eine Nacht im Hotel verbracht. Das
Ah,
kann ich sagen.
okay.
Also,
Also im Raum Stuttgart kann man sagen, ja.
im Raum Stuttgart. Da kommen wir ja gleich ausführlich drauf. Vorher begrüße ich aber natürlich meinen Kollegen hier noch in der alten ESC-Heimat des deutschen ESC in Hamburg. Peter, guten Abend.
Guten Abend, du Support. Guten Abend, Rick, und guten Abend an euch alle da draußen. Und einen speziellen guten Abend auch an Benny. Ich habe die gute Nachricht, Benny geht es besser. Und er verspricht, das nächste Mal, wenn wir hier zusammenkommen, ist er wieder dabei. Aber heute setzt er nochmal aus und schont sich. Und ich darf heute nichts sagen, Rainer, wieso nicht? Und jetzt habe ich glatt den Faden verloren. Benny, gute Besserung. Achso, ich könnte noch Grüße zu Beginn loswerden. Diesmal an Isi und Thomas, die gerade noch bei mir waren, und wir haben einen exzellenten Riesling getrunken. Und ich leere jetzt das letzte Glas dieses Rieslings. Und wir waren zu dritt, also es ist schon okay noch.
Und das war nicht abgesprochen, muss man dazu sagen.
Aber jedenfalls gute Besserung an Benny. Schönen guten Abend an alle da draußen. Und ich bin richtig in bester Stimmung heute. Anekdotenpralle Show zu liefern. Cheers.
Einmal das, Cheers, und wir sagen auch ein großes Cheers auf das Kai Maimon uns gerade aufmerksam macht. 6.000 YouTube-Abonnenten. Darauf würde ich auch sagen, Cheers, Prost, vielen Dank, dass du uns darauf hingewiesen hast. Und mögen wir bald fünfstellig werden an dieser Stelle. Fünfstellig wie die Anzahl der Tickets, die heute zu erwerben waren für die TV-Live-Shows. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber wenn Peter hat schon die Grüße losgeschickt, damit ist ja im Grunde sind wir ready für alles andere, was da kommen kann. Wir haben eine anständige Tagesordnung und da steht Deutschland natürlich zunächst im Fokus. Da müssen wir zurückgucken nach Luxemburg. Wir gucken aufs Fanclub-Treffen, wir gucken voraus. Morgen geht es in Griechenland los. Und da wollen wir natürlich das alles einmal klären und wir können natürlich auch mal kurz über die Tickets sprechen. Wobei, wenn ich jetzt euch so angucke, keiner von euch hat sich um Tickets bemüht. Peter nicht, Rick. Auch nicht. Insofern können wir im Moment auch nur die Sachen aus zweiter Hand besprechen und nochmal das wiederholen, was wir aber ja auch heute schon auf dem Blog veröffentlicht haben. Jetzt aber mal, Rick, seit vorgestern ist die Nachricht raus, dass heißt es der Südwestsektor, SWR-Sektor, keine Ahnung, so heißt es, glaube ich, beim WDR, das Südwestländle der neue Hotspot für den ESC in Deutschland ist. Fühlst du dich seit 2 Tagen anders und wenn ja, wie?
Ja, also auf jeden Fall als ESC-Fan fühle ich mich ein bisschen anders, weil der NDR war natürlich immer für uns hier im Süden so ein bisschen unerreichbar oder gefühlt halt sehr weit weg einfach. Aber wir hatten da auch in der WhatsApp-Gruppe drüber gesprochen. Ich hatte so, mein erster Gedanke war, oh wow, dann wird der Vorentscheid ja hier stattfinden. Aber dann wurde ich schnell darauf aufmerksam gemacht, dass das ja nicht unbedingt sein muss, dass die Vorentscheidungen in Zukunft ja trotzdem noch, keine Ahnung, in Köln, Berlin, wo auch immer stattfinden könnten. Aber vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit zumindest ein bisschen höher, dass sie jetzt im Süden stattfindet in Zukunft. Niemand weiß es. Ich versuche da die Hoffnung nicht zu verlieren und bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe tatsächlich bis 2017, glaube ich, sozusagen direkt neben dem SWR-Hauptstudio in Stuttgart gewohnt.
Ich bin ja so ein klassischer Kartengucker dann immer. Ich muss das immer so verorten. Also Fun Fact, ich interessiere mich nicht nur für schienengebundenen Personennahverkehr, also wie das immer so verläuft, sondern auch, wie das dann so geografisch verortet ist, und habe festgestellt, dass der SWR, ich weiß nicht, ob es nur Radio, aber ich glaube, es Radio und Fernsehen ist nordöstlich von der Innenstadt von Stuttgart. Habe ich das richtig so aufgegriffen? Jetzt sind wir natürlich mit der Himmelsrichtung. Okay, wahrscheinlich nicht. Aber es ist nicht so weit draußen, wie Lockstedt, was hier in Hamburg übrigens am Arsch der Welt ist, im Vergleich zur Roten Baumchaussee, die ziemlich mitten in der Stadt ist. Aber das sind Begriffe, mit denen wir uns bald nicht mehr beschäftigen müssen. Es sei denn, Peter, Deutschland gewinnt im Mai den ESC. Dann ist der NDR nochmal zuständig. Erklär mal, woran kann das liegen?
Es liegt am Geld. Würde ich vermuten.
Na, wie so vieles auf der Welt. Aber warum? Erklär mal.
An Geld und Expertise. Also es heißt ja auch ausdrücklich, dann ist der NDR zuständig für den internationalen ESC. Das heißt ja folgerichtig, wenn es, sagen wir mal, so ausgeht, dass Herr Raab in seiner Strahlkraft den ESC wieder nach Deutschland holt, dann macht ja der SWR trotzdem das deutsche Finale, aber der internationale ESC wird vom NDR ausgerichtet, wahrscheinlich, weil das aus budgetären Gründen ganz sinnvoll ist, aber auch aus Gründen der Experience, weil der NDR hat ja nun den ESC 2011 in Düsseldorf ausgerichtet. Übrigens, Dennis aus Düsseldorf, ich werde mich jetzt bemühen, mein Glas immer am Stiel anzufassen, weil Dennis hatte mich da aus der wunderschönen ESC-Stadt Düsseldorf darauf hingewiesen, dass es mehr Style hat. Mache ich auch. So, und weil der NDR halt diese Düsseldorf-Erfahrung hat, nehme ich an, das wird auch eine Rolle gespielt haben. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich eine Budgetfrage, weil die Sendeanstalt, die ausrichtet, zahlt auch den Löwenanteil. Und dadurch, dass ja in der ARD dieser Föderalismus eine ganz große Nummer ist und wirklich jeder Sender für sich mit vielen Parallelstrukturen in Klammern agiert, dürfte das der entscheidende Grund sein, also die Story behind the Story. Ich finde es einfach nur krass Realsatire. Also ich persönlich, das hat jetzt nichts mit organisatorischen Rahmenbedingungen zu tun. Das las sich so völlig awkward. Aber wenn Herr Raab gewinnt, dann macht das nochmal der NDR. Wohl ohne Herrn Raab, wie ich das da zwischen den Zeilen gelesen habe.
Warum? Aber das war bei 2011, war er ja auch nur, da auch nicht weiter involviert. Ne? Also.
Wobei, er hat ja schon, da war ich live dabei, auf der PK in Düsseldorf, ohne dass die NDR-Verantwortlichen da im Thema waren, mal eben schnell verkündet, dass Nena nochmal antritt. Ist auch einer, wenn ich mal irgendwann die Top 10 der wirklich ungewöhnlichsten und auch erinnerungsstärksten ESC-Anekdoten niederschreibe, dann gehört das dazu.
Wobei man, wie wir ja nicht zuletzt auch seit heute wissen, man kann ja auch ehemals Gesagtes zurückziehen. Und weil man sich nochmal neue Gedanken gemacht hat. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Und man hätte da ja nicht unbedingt Herrn Raab folgen müssen. Aber sagt mal, ihr beiden, war jetzt, also der NDR hat, man hatte das Gefühl, fest geklammert eigentlich, aber dann doch nicht geklammert, dass er weiter für den ESC zuständig ist. Irgendwie hieß es ja immer, nee, eigentlich will keiner. Dann hieß es vor 2 Jahren mal, der MDR soll es kriegen, hatte dann aber irgendwie doch keinen Bock. Und wir sagen natürlich ganz großen Dank für meinen Wein. Reicht schon für die halbe Flasche, Kai, das ist super, dankeschön. Großes Hallo an der Stelle. Dann war der MDR wieder raus. Dann jetzt auf einmal der SWR, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. So, hatten wir den SWR auf der Uhr oder hattet ihr den auf der Uhr als potenziellen Nachfolger?
Also er war im Relevant Set, aber wir haben auf den WDR gesetzt. Wir dachten, es wird der WDR.
Also wir... Also
wenn es mal wechselt, wir so als Entourage, als Fangruppe oder ich jedenfalls.
Vor allem, weil der Freund halt ja auch... Ja, weil der Freund halt ja auch oft schon in Köln war und auch der ESC dann in Düsseldorf, hätte ich auch eher so die NRW... Ecke und so mit den WDR irgendwie vermutet. Ich hatte den SWR auch gar nicht auf dem Schirm. Übrigens noch ganz kurz zu deiner Frage von vorhin. Ich weiß tatsächlich nicht, in welcher Himmelsrichtung der SWR zu finden ist, aber ich weiß, dass es nicht weit weg vom Hauptbahnhof im Endeffekt ist mit der U-Bahn. Braucht man, soweit ich weiß, 7 oder 8 Minuten. Also es ist wirklich nicht schwer zu finden, sag ich mal.
Ich glaube, es ist eine Station weiter als da, wo Normi mal gewohnt hat. Also auch in Stuttgart
gewohnt hat. MDR ist auf jeden Fall, das kommt hier in Kommentaren, MDR ist, das kann ich hier verbindlich bestätigen, aus unseren Gesprächen, MDR ist raus wegen Kohle. Den ist das schlicht zu teuer.
Ja, der MDR kriegt den ESC wegen der Kohle, der MDR war raus wegen der Kohle, also alles dreht sich um die Kohle, aber Rick, sag mal, wenn du da im SWR-Land bist, hat der SWR denn Star- und Musik- und Entertainment-Kompetenz? Das zeichnet ja den ESC aus.
Also es gibt hier immer wieder, vor allem auch im Sommer, Festivals, die halt vom SWR finanziert, gesponsert, mitorganisiert werden. Es gibt den Radiosender Das Ding, der ist der Jugendsender sozusagen vom SWR, was ich auch tatsächlich privat, zumindest wenn ich im Auto sitze, oft höre. Und es ist schwer zu sagen, wie genau das ganze Konzept dann aussehen wird, also wie der SWR das Ganze angeht. Aber ich finde, die haben auf jeden Fall ein breit gefächertes Angebot und sind schon auch in diesem Musik-Event-Bereich relativ gut drin. Ich habe jetzt auch immer wieder gelesen, Verstehen Sie Spaß ist ja eine Sendung, die vom SWR mitproduziert wird. Und deswegen, man hat da ja schon so ein bisschen Show-Erfahrung. Und tatsächlich, was ich auch erst mich vor ein paar Monaten noch damit beschäftigt habe, der Fußballverein VfB Stuttgart, ich habe nichts mit Fußball zu tun, aber der veranstaltet irgendwie immer so ein Weihnachtskonzert, wo auch ziemlich große Namen auftreten. Und da hat der SWR wohl auch seine Finger mit im Spiel. Da sind zwar letztes Jahr Andrea Berg und ich glaube Vincent Weiß.
Vincent Groß ist der von Aperol Spritz.
Aber dann ist der andere.
Die sind auch gut. Also ich finde schon, dass er ein cooles Programm hat und meine Patentochter ist auch völlig begeistert von Vincent Weiß. Also er funzt in der Zielgruppe 8 bis 12.
Aber jetzt muss man trotzdem mal sagen, nur weil man ein Festival macht, auch in einem Stadion, wo dann irgendwie 3 Acts auftreten, das wurde ja hier ganz richtig gesagt, dass ja Alex Wolfslast ja auch aus der KünstlerInnenbuchung kommt und da ja auch die Connections hatte, das hat sich dann immer auch nur so bedingt niedergeschlagen, in dem wie dann der Vorentscheid aussah. Du hast gerade den Peter, hast du eine Meldung dazu?
Ja, also ich habe mit dem SWR und auch wir sogar hatten intensiv zu tun, weil es gab ja ein großes Bashing auf die Radiojury, die dann Eskimo Cowboy heute
Electric Cowboy. Electric
Cowboy, genau, ja. Aus dem Rennen geworfen hat. Und da hat sich der damalige Musikchef vom SWR, ich weiß nicht, ob es heute auch noch ist, aber bestimmt, denke ich mir. Also der hat sich da ja, sag ich mal, so der Kritik der Fans gestellt und mit uns auch ein Interview gemacht. Das gibt es auch noch auf ESC Kompakt nachzulesen. Da heißt Georg Friebel. Und da fand ich zwar, Friedel, nicht Friebel, Friedel. Und da fand ich zwar einiges von dem, was er da von sich gegeben hat, eher, wie soll man sagen, lala, mittelmäßig, aber ich fand halt cool, dass er dann, weil da war ja richtig Shitstorm bis zum Anschlag, da gab es ja auch diese Petition und das alles, gibt es alles nachzulesen auf ESC Kompakt, jedenfalls er hat sich zumindest da mal der Community gestellt, ne, und dazu Stellung genommen, das ist ja mal schon ein Pluspunkt Und der ist auch verantwortlich für diese Shows, die Rick gerade angesprochen hat. Und der hat dann ja später beispielsweise in einer Show gleich zwei ESC-Acts, nämlich Malik und den Engländer, wie hieß der noch?
Sam Ryder.
Ja, genau. Und Sam Ryder eingeladen. Also der hat schon auch versucht, ein bisschen ausgleichend zu wirken in Richtung ESC-Community. Na, das ändert natürlich nichts daran, dass die Nichtzulassung von Electric Callboy der größte Fehler in den 30 Jahren NDR war.
Vor allen Dingen, wenn man dann hört, was danach passiert ist und das jetzt ja, gut, in Finnland ist ja hier One Morning Left auch raus, aber die haben ja auch explizit Bezug bei der Vorstellung genommen, haben ja auch schon mal mit Electric Callboy getourt. Also dieses Thema Fun-Punk Rock ist schon ein Issue, mit dem man die Leute halt auch für 3 Minuten begeistern kann. Ob man das dann immer erträgt, auch wenn der Hundegebell dazwischen ist, sei mal dahingestellt. Taucht jetzt hier als Name auch schon mit auf, ging mir tatsächlich auch so mit durch den Kopf, beim SWR natürlich angestellt, das ist unser lieber Konzi. Und tatsächlich ist, also in meiner Wahrnehmung, Konzi auch so der Einzige vom SWR, der sich da freiwillig mit dem Thema ESC in den letzten Jahren in Verbindung gebracht hat, abgesehen, Peter, du hast es gerade gesagt, von Herrn Friedel, der natürlich in der Radiojury mit dabei war, aber sich da so ein bisschen engagiert hat, das sind ja sonst eher andere Persönlichkeiten. Oder vergesse ich da wen? Gibt es da möglicherweise noch andere Kompetenz im Haus? Also die Frage geht sonst, also wisst ihr nicht, die Frage geht sonst auch an unsere Zuschauerin, wenn euch da was einfällt, weil dann drehe ich die Frage mal um. Hier kam vorhin auch schon der Hinweis, also es ist ja in Anführungsstrichen nur ein Wechsel vom einen Sender zum anderen. Dieser Wechsel findet aber ja nach 30 Jahren bald statt. Also ich glaube, der NDR hat 96 übernommen damals, als dann nachdem der MDR das ja 3 Jahre da vor die Wand gefahren hat.
Und an der Stelle, du Super, muss ich dich nochmal loben, weil du hast ja in einem früheren Artikel, irgendwann früher in diesem Jahr, die gesamte ESC-Historie, also die Verantwortlichkeiten aller deutschen Sender in jedem Jahr und auch die Ergebnisse analysiert. Das habe ich viel von professionellen Kollegen gehört, dass denen das jetzt als Recherchequelle diente. Also dein Artikel von damals, auf dem Benny dann ja auch in dem Stück verlinkt hat, ist heute die maßgebliche Quelle dafür, wer war wann zuständig.
Dann reiche ich dieses Lob weiter an Wikipedia, wo ich mir die Sachen natürlich rausgezogen habe. Aber ich habe natürlich diese Daten dann veredelt, weil das habe ich, glaube ich, zum Abschied gemacht von als Abschiedsgeschenk an Thomas Schreiber, um nochmal so das auszuwerten, was der NDR eigentlich für eine Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte dahingelegt hat, gerade in den letzten Jahren. Und wie die deutschlandlichen Platzierungen waren. Ich glaube, darauf rekurrierst du gerade. Aber das ist natürlich ganz spannend, da zu sehen, weil der Bayerische Rundfunk da ja tatsächlich sehr erfolgreich war, der Hessische Rundfunk in wenigen Jahren da auch mit Höhen und Tiefen. Jetzt die Frage aber nochmal, die Kompetenz. Also die haben ja auch Stefan Leitner zum Beispiel vom HR an den NDR ausgeliehen, um noch mehr ESC-Bezug mit reinzukriegen und so weiter. Was ist eure Erwartungshaltung, wenn das jetzt zum SWR wechselt? Also ich habe zum einen, Peter, du hast es auch, glaube ich, in einem Gespräch von uns beiden gesagt und Hermann Hesse dabei zitiert, jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Ne? Und ich finde auch, das ist auch etwas, jedes Mal, wenn der ESC nach langer Zeit wieder neu in ein Land kommt, dann, wie jetzt in der Schweiz, wirklich anders als in Schweden letztes Jahr, dann haut das Land, die Verantwortlichen da richtig einen raus, die wollen sich da ein Denkmal hinsetzen und beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man es so oft macht, dann nutze ich es so ein bisschen ab. Und oder Luxemburg letztes Jahr, als sie wieder angefangen haben, ne? Und da war natürlich auch große Erwartungshaltung. Würdet ihr davon ausgehen, also was in dem Zusammenhang macht SWR dann nächstes Jahr so ein bisschen same procedure as last year, weil wir arbeiten nochmal mit Stefan Raab zusammen oder wir knüpfen an das an, was die gemacht haben, oder werden die das einmal komplett neu denken? Was ist so eure Erwartungshaltung?
Also, Rick, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du bist eigentlich von da. Du kommst von da.
Ja, aber es ist wirklich super schwer einzuschätzen, weil die Programme und die Inhalte, die ich so vom SWR sehe und kenne, sind halt außerhalb von diesen Festivals wirklich eher ja, politischer Natur oder halt eben auch Talkshows, die echt super produziert werden. Baden-Baden ist auch vom SWR ein sehr wichtiger Standort. Da ist zum Beispiel, auch der Radiosender Das Ding. Und das sind so die Sachen. Ich war da auch tatsächlich schon im Fernsehstudio bei einer Show von Pierre M. Krause. Der ist auch beim SWR angestellt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber war auf jeden Fall mal so. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall generell super schwer einzuschätzen, ob die da jetzt ganz anders an die Sache rangehen, was die da showtechnisch auch so auffahren können. Peter, vielleicht bist du da mehr irgendwie drin im Thema. Ich kann es echt schwer sagen.
Also Fun Fact am Rande, das vorausschickend abgeräumt. Der SWR hat auch eine innige Beziehung zu Barbara, weil der SWR zeichnet ja für, also Barbara Schöneberger, der SWR zeichnet ja für Verstehen Sie Spaß verantwortlich. Also da ist schon mal ein Kontext da. Ansonsten ist das so mein Gefühl, wie es auch ein grundsätzliches Gefühl ist, als würden diese ganzen Sendeanstalten der ARD mehr nebeneinander arbeiten und weniger miteinander. Nee,
aber das ist ja das Konzept, das steht ja, stand ja auch in der Pressemeldung mit drin. Das ist ja ein Konzept, das der NDR, nicht der NDR, sondern die ARD-Anstalten ja so seit 2-3 Jahren oder wahrscheinlich sogar noch länger, man merkt es noch nicht, jetzt vorantreiben, nämlich diese Kompetenzzentren auf diese Sender zu verteilen.
Kompetenzzentren ist ein großes Wort. Warten wir mal ab, wie das mit Leben erfüllt wird. Also ich habe ja mit unterschiedlichsten Leuten gesprochen. Wie gesagt, grundsätzlich gilt, Dusopa hat mich gerade zitiert, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ne? Ich habe aber das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so das Wording ist, ja, die müssen, also das haben mir echt mehrere Leute gesagt, ja, die werden jetzt auch mal ihre eigenen Fehler machen dürfen. Und da habe ich gedacht, bitte nicht die, die schon mal gemacht wurden. Ne?
Ja.
Aber also, das sind so die Vibrations. Ne? Also die sind schon sehr bereichsautonom. Kompetenzcenter hin oder her, das ist ja jetzt erstmal auch nur eine Ansage. Ne? Gibt es das Wort überhaupt? Müssen wir mal bei
Wikipedia. Kompetenzcenter? Ja, das wird im Duden stehen.
Ja, das ist everything. Ne? Everything oder nothing.
Na, was ist denn? Ja, gut, aber der NDR ist, glaube ich, für Gesundheitsthemen zuschauen. Sehr schön finde ich doch immer dann die Ansage, ich weiß nicht, ob der Tagesschau ist oder in den Tagesthemen dann. Und jetzt schalten wir zum Wetterkompetenzzentrum oder nach Frankfurt. Also, ja. Und jetzt aus Frankfurt die Wettervorhersagen für morgen. Was morgen? Donnerstag, den 30. Januar.
Also ich kann heute im Laufe des Abends noch für 10 Kompetenzthemen ein Kompetenzcenter ausrufen und keiner wird mir widersprechen, weil es ist halt alles oder nichts. Ne? Also ein Kompetenzcenter ist auch, wenn ich hier das Glas, lieber Dennis aus Düsseldorf, unten am Stiel anfasse. Ne? Ich würde sagen, coole Idee. Heißt das so? Ja, Kurt Erhard. Ja, also warten wir das ab. Aber trotzdem gilt natürlich, also Hermann Hesse ist stärker als alles andere. Das Glas ist mal voll. Positive Vibrations. Wir sehen, was dabei rumkommt.
Beide Zitate voll original von Hermann Hesse. Das Glas ist mal voll. Positive Vibrations. Ihn nicht zu verwechseln mit Bravi Brachuna. Oder was haben die Norweger nochmal gesungen? Ladesfinger. Aber hier taucht es gerade schon aus, was wird denn jetzt eigentlich aus uns liebgewordenen Personen, jetzt mal abgesehen von Konzi, der natürlich, also zu dem kommt es jetzt, ähnlich wie zu Rick, aber das ESC-Update war zum Beispiel mit dabei und das sind ja nun mal ganz klar, dass da mit Thomas Mohr und mit Marcel Stober natürlich dann zwei NDR-Gesichter das bisher machen. Eurovision.de ist komplett beim NDR aufgehängt bisher. Gut, Alina ist, glaube ich, gewechselt vom WDR zum RBB oder die lebt ja auch in Berlin. Was werden wir die Gesichter weiter sehen oder werden die dann im Rahmen der Kompetenzverschiebung abgeschoben? Was ist eure Vermutung? Also es ist schwer, aber so.
Das ist ja ein bisschen nichts. Ich glaube, das lässt sich relativ klar schon beantworten. Das ist auch so zwischen den Zeilen aus dem, was wir so hören. Wenn die ESC-Verantwortlichkeit vom NDR zum SWR geht, wechseln wird es auch keine ESC-Etats mehr beim NDR geben. Ne? Das heißt, die Perspektive für uns liebgewonnene Multiplikatoren aus dem NDR-Universum, die funktioniert nur dann, oder funktioniert dann, ich lasse das nur mal weg, wenn es sind ja freie Mitarbeiter. Also Alina hat ja keinen festen Vertrag, soweit ich das weiß. Na, und das wird auch für andere öffentlich sichtbare Multiplikatoren wie Marcel gelten. Selbst für Konsi gilt das, glaube ich. Die werden dann halt sich neu aufstellen und Verträge machen können mit dem SWR. Ich glaube, dass jetzt noch keiner weiß, ob es sie geben wird. Na, was wir aber an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen können, ist, dass Eurovision.de nicht mehr in der Verantwortung, also so vorsichtig bin ich, nicht mehr in der Verantwortung des NDR sein wird. Im Best Gate geht es über zum SWR. Das sollte man nur empfehlen. Na? Aber dafür gibt es, glaube ich, jetzt keine Beschlüsse oder Garantien.
Ja, also da müssen wir viel abwarten. Bevor wir jetzt hier auf die Frage von Rana Knut kommen, ob wir schon Ansprechpartner beim SWR haben, Konsi. Aber Peter ist da ja immer schnell dabei und Rick hat natürlich extrem kurze Wege. Max ist auch im Südwesten beheimatet. Also wir sind eigentlich, was das betrifft, schon mal ganz gut aufgestellt und werden da sehr schnell unsere Netze auswerfen und natürlich dann die Person finden, Peter, oder?
Und das an dieser Stelle, es gibt ja auch Kontinuität auf anderer Ebene, weil der NDR-Unterhaltungschef Andreas Gerling ist ja seit 1.1. auch Unterhaltungschef der ARD. Daher ist er natürlich auch ein Erfahrungsübergang, weil er wird in seiner Funktion als ARD-Unterhaltungschef und der ESC ist natürlich ein Thema, wo die ganze ARD mitziehen muss, weil es ist ja der beste Sendeplatz in der Primetime am Samstag. Da wird er natürlich weiter über in anderer Verantwortung und auf anderer Ebene dabei sein.
Ne? Mhm. Okay, also da ist der Gerling dann weiter mit dran und der bleibt ja hier in Hamburg. Bevor wir auf die Songchecks kommen, noch, ich habe letztendlich einen Aufruf, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten bisher. Mein Aufruf an alle beim SWR, wer immer beim SWR arbeitet oder jemand kennt, der beim SWR arbeitet oder mit jemandem verwandt, verschwägert oder sonst was ist, möge bitte seinen Einfluss nutzen, darauf hinweisen, dass der ESC 2026 jetzt beginnt. Der beginnt nicht am 18. Mai, sondern der beginnt jetzt. Und es wäre wünschenswert.
Der hat eigentlich schon begonnen.
Der hat eigentlich schon begonnen, aber ich befürchte, weil wir ja uns, wenn es nach Max geht, in Finnland wiedersehen werden oder in Spanien oder wie auch immer. Das ist erstmal vollkommen egal. Und die Hoffnung, dass Deutschland mit Stefan Raabs Hilfe gewinnt, ist maximal 1:25. Also nach reiner Statistik, wenn wir uns das Finale angucken, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, zumindest noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und also, dass das wieder zu einer Zusammenarbeit mit Stefan Raab kommt, das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber für sehr unwahrscheinlich. Und damit man nicht am 18. Mai überrascht da, und blank dasteht und sagt, oh, jetzt haben wir ja gar kein Konzept, während dann schon wieder direkt am nächsten Tag vom norwegischen Rundfunk die Deadlines und Termine kommen, wann welche Lieder von wem wie einzureichen sind, damit an dem Tag dann das und das und das passieren kann. Da muss man halt jetzt loslegen. Das Schöne ist, ihr seid sehr optimistisch hier. Alex John sagt, auf dem Ohr ist der SWR taub. Aber Anmai hat zumindest eine Tante beim SWR. Also wer immer, ja, dann bitte brief die Tante. Wir laden sie auch gerne hier zum ESC Kompakt Live ein und zeigen ihr, mit welcher Begeisterung wir dabei sind, damit wir das hier entsprechend voranbringen können. Rick, hast du jetzt haben wir irgendwas noch nicht beleuchtet, angesprochen und gedacht, was noch wichtig ist in Sachen SWR? Ist dir noch was dazu eingefallen?
Also ich kenne auch Menschen, die beim SWR arbeiten.
Du weißt, was du zu tun hast.
Ja, das ist das Einzige, was ich da noch hinzuzufügen habe.
Okay, also das weißt du. Jetzt, Peter, hier mal noch eine andere Frage. Ich glaube, da kannst du eher was zu sagen. Was ist denn eigentlich mit den Songchecks? Also, dass die Songchecks vom NDR kommen, das können wir, glaube ich, vergessen.
Also dazu fehlte ja letztes Jahr schon das Budget. Ne? Und ich habe das aber echt gar nicht erfragt jetzt, weil ich habe gedacht, wir machen sowieso Songchecks. Also ist für mich dieses Projekt eigentlich schon perspektivisch wir haben es ja, also wie gesagt, Leute, wir können sagen, es gibt die Songchecks, wir haben alle Verträge gemacht, es wird super. Also das war für mich dann quasi ein Haken hinter, da weiß ich gar nicht, ob der NDR noch was macht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es gibt ja ESC vor 8, also immerhin das. Ne? Das ist ja eine coole Nummer. Und das hat ja im letzten Jahr auch gut funktioniert. Und bei mir sind es immer so zwei Herzen in der Brust. Also ich habe ja teilweise echt auch so eine professionell freundschaftliche Verbindung zu vielen handelnden Personen und auch ohne Professionalität eine freundschaftliche Verbindung. Da würde mich natürlich freuen, wenn da es wirklich einen Smooth-Übergang gibt, der halt aus dem Nebeneinander ein Miteinander macht. Ne? Aber garantiert ist das nicht. Ne? Kritisch bin ich, ich weiß nicht, ob du das gleich noch ins Feld führen wirst, bei dem Rückblick auf die letzten Jahre der Verantwortlichkeiten beim NDR.
Ja. Ich brauche mehr Details, um dir die Halle vorzuziehen.
Ja, ich kann es auch nur sagen, was ich halt nochmal, was mir nochmal unter den Nägeln brennt. Ich habe anfänglich gesagt, also wenn ich irgendwann mal die 10 schönsten Anekdoten aufschreibe, was dazu gehört, und für mich natürlich echt der Low Point ist diese Radiojury. Also ich muss echt sagen, das ist in den letzten 4 Jahren NDR Verantwortung ja passiert. Das war echt unterirdisch damals. Also abgesehen davon, dass wir darüber ja bis zum Anschlag berichtet haben, lässt sich alles nachgucken. Ich würde sagen, wir ständen heute als Deutschland beim ESC, also richtig auf dieser Metaebene, ständen wir ganz anders da. Ne? Und da kann man auch gerne eine Gegenrede machen, wo Elektrikkolbe gelandet werden. Ich bin mir aber sicher, die Teilnahme von Elektrikkolbe für Deutschland beim ESC hätte uns heute in ganz andere Sphären katapultiert und wir sehen heute ganz anders aus als wir sind. Was leicht ist, aber trotzdem.
Wir drei sehen natürlich genauso aus, wie wir jetzt sonst auch aussehen. Und ihr werdet uns dann also offenbar wiedersehen oder Teile von uns. Peter hat es gerade gesagt und das wurde hier auch schon mit kommentiert als endlich gute Nachrichten. Also es wird auf jeden Fall in diesem Jahr Songchecks geben. Und da, wo die öffentlichen Gelder nicht reichen, springt die ja, ehrenamtliche Privatwirtschaft ein und bringt das Orden an den Start. Damit
müssen wir an dieser Stelle auch nochmal Katjes Danke sagen, die uns ja helfen, solche Dinge möglich zu machen.
Ein Riesendank an Katjes und die armen Alpakas, die sich hier alle bemüht haben, damit wir auf diese Packungen zurückgreifen können. Alpackungen sozusagen. Und wir begrüßen natürlich auch ganz herzlich Malta, die, wie wir ja berichtet haben auf ESC Kompakt, ja, den Fanvision Song Contest tatsächlich auf ihrer Insel ausrichten. Vom 11. bis 13. Juli, also jetzt schon mal Flüge buchen auf die schönste Urlaubinsel im südlichen Mittelmeer, südlich von Italien. Da kann es nicht schöner werden. Nach diesem Werbeblock verlassen wir das SWR-Land und schauen aber noch weiter nach Westen, nämlich nach Luxemburg. Ich kann euch vermelden an meiner Stelle, ich habe einen neuen Lieblingssong aus dem diesjährigen ESC-Jahrgang. Von den 3 feststehenden Beiträgen habe ich eine neue Nummer 1. Und das ist Luxemburg. Ist jetzt nicht so überraschend wahrscheinlich, dass ich das sage, aber ihr, Peter, hebt auch den Daumen. Ich habe allerdings die Show nicht gesehen und ich habe es leider jetzt auch noch nicht geschafft, seit dem Fanclub-Treffen das nachzuholen. Ich weiß aber und hoffe, dass Rick die gesehen hat und uns ein kleines Update geben kann, was am Samstag in Luxemburg passiert ist.
Ja, das kann ich machen. Also das heißt, du hast jetzt auch nicht den Auftritt von den Siegerauftritt gesehen.
Den habe ich mir natürlich heute in der Vorbereitung angeguckt beim Mittagessen. Also da kann ich mitreden, aber du kannst ja mal das Ganze drumherum machen, bevor wir dann natürlich nochmal den siegreichen Beitrag besprechen.
Also was wahrscheinlich für die meisten echt die größte Überraschung war, zumindest für mich, war, dass plötzlich Conchita Wurst nicht nur singen darf, sondern die hat einfach kurz mal spontan die ganze Show mitmoderiert. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und natürlich waren auch diese 2 luxemburgischen Moderatoren dabei, aber irgendwie war Conchita schon so der Main Act irgendwie in Sachen Moderation. Und es gab auch einen Heiratsantrag. Ich habe ja den Live-Blog gemacht.
Das habe ich gesehen.
Das war für mich so, ich muss wirklich sagen, oftmals ist das ja sehr gestaged und man denkt sich so, okay, das wusste jetzt jeder und es wirkt total unauthentisch, aber dieser Heiratsantrag, das war auch so amateurhaft so ein bisschen, dass es wirklich authentisch wirkte. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dieser Mann beschließt gerade wirklich komplett zufällig, seiner Frau einen Antrag zu machen. Total random, aber irgendwie witzig. Also dadurch wirkte die ganze Show so ein bisschen familiär und nicht so stocksteif, finde ich. Generell wieder eine super gute Produktion in Luxemburg. Und Ich weiß zwar nicht, ob Luxemburg überhaupt den ESC wirklich ausrichten könnte. Haben die das mal gemacht? Ich weiß es gar nicht.
Ja, das müssen sie ja früher gemacht haben, nachdem da Vicky Leandros gewonnen hat und die ganzen anderen. Da haben wir doch letzte Woche drüber gesprochen, als, wie heißt denn, Desiree Nosbusch moderiert hat. Das war doch auch, und der Digilu Digilay
gewonnen hat. Stimmt. Aber ich glaube, die haben auch oft die Austragung abgegeben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie es dann doch auch ein, zweimal gemacht.
Also die werden eine Möglichkeit haben. Also das, ich würde mal sagen, schlechter als auf Island kann es auch in Luxemburg nicht sein.
Das stimmt absolut.
Also ich glaube, in Trier ein oder irgendwas anderem, was da noch irgendwo liegt.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass der Sender RTL Luxemburg wirklich den Anschein macht, als könnte er auch den ESC ausrichten. Musikalisch gesehen fand ich, war das jetzt nicht der allerstärkste Vorentscheid. In meiner Meinung nach mit Abstand war Laura die besten Chancen hat. Was auch noch für mich beim Ergebnis ein Riesenschock war irgendwie, ist das One Last Time. Peter, ich weiß, nee, hießen die One Last Time? Nee, 0.5, richtig. Die, ich weiß, du fandest die toll, aber das waren für mich, nein. Also das hätte nicht funktioniert beim ESC. Und die hatten einfach, die waren... Ich kann das
mal präzisieren, was du mit Nein meinst.
Die haben nicht gut gesungen. Der Song war komplett belanglos. Es wäre auch nicht aufgefallen beim ESC. Und ich glaube, das wäre total untergegangen. Die Jury hatte die auf dem letzten Platz. Und das Televoting hat die einfach auf Platz 1 gesetzt.
Was? Also echt hat die das Televoting gewonnen?
Ja, ist unvorstellbar für mich. Ich verstehe nicht, woran das lag. Laura wurde Zweite in diesem Televoting zum Glück und dann hat es für sie auch noch ganz gut gereicht. Aber ich hatte kurz ein bisschen Bammel, muss ich sagen, weil ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte.
Also ich fand den Song mega und ich möchte hier mal noch ein paar Insights verraten. Es gab ja von Benny orchestriert eine Umfrage im Bloggerkreis. Wen seht ihr denn ganz persönlich vorne? Und meine Freundin Berenike und ich haben uns sehr für 0.5 ins Zeug gelegt. Es hat nicht gereicht, aber es ist zumindest so eine kleine Randnotiz für die Geschichtsbücher. Ich habe den Song in meiner Playlist 2025 und da bleibt er auch. Nicht, dass das irgendwie interessiert, aber...
Ja, das ist ja schon stilbildend. Wie war, also die Produktion, Rick, hast du gesagt, die war gut. Wie war denn das Staging? Ich habe jetzt wirklich nur das Staging von dem siegreichen Beitrag gesehen, zu dem ich auch in München beim OGR-Fanclub-Treffen dann auch getanzt habe. So vertraut war mir der Song dann auch schon. Wie waren denn, waren die Songs durchgängig inszeniert, also bühnenreif, oder wie würdest du das einschätzen? Wie
würdest du das einschätzen? Also man hat die auf jeden Fall bei jedem einzelnen Act die Vision gesehen, was sie dann auch bei der ESC, also auf der ESC-Bühne machen würden. Es waren super viele so grafische Effekte drin, die man nur am Bildschirm gesehen hat. Aber also das,
so 3D-Sachen, nur die dann noch auch nachträglich noch über eingeblendet worden sind.
Ja, oder? Genau. Ja. Das war aber gut. Also es hatte alles klare Konzepte. Und ich finde auch, dass es rein bühnenbildtechnisch echt bei allen gut aussah. Nur es gab halt wirklich so 2-3 Acts, die meiner Meinung nach echt nicht gut gesungen haben. Und die auch, ich glaube, die hätten auch so diesen Druck nicht standgehalten, so auf der internationalen Bühne. Und bei der Laura habe ich aber irgendwie voll den Eindruck, die ist super professionell, die wirkte überhaupt nicht nervös und die ist halt auch so charming, die kommt einfach richtig gut rüber am Bildschirm. Deswegen, ich glaube sogar tatsächlich, dass das die Platzierung von letztem Jahr toppen könnte für Luxemburg. Also ich finde das auch sehr gut.
Wo ist Luxemburg letztes Jahr gelandet? Das war aber dann auch irgendwie im hinteren...
Eins hinter uns, ich glaube 13. Platz.
Ach so, gut, nee, das würde mich wundern.
Echt?
Das würde mich wundern, ja, nee, also, nee. Also ich habe das Lied ja mehrfach gehört und ich weiß auch, und Grüße an dieser Stelle ganz, ganz lieb, Flo und Ansgar, die ja tatsächlich, ich zitiere das Fanclub-Treffen, während vorne auf der Bühne, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Mark Richards war oder wie auch immer, aufgetreten ist, hatten die da sozusagen ihr Handy aufgebaut und über ihre Datenleitung dann sich Luxemburg angeschaut, um zu sehen, dass Laura auch wirklich gewinnt. Sie waren die größten Fans. Das ist wahre Excitement, dass man mit dabei ist. Und das hatte ich, also diese Begeisterung habe ich jetzt nicht gesehen. Ich sehe die Qualität nicht, die Exzellenz nicht. Ich finde, das ist gut umgesetzt. Man muss natürlich gucken, das war ja noch die Auslosung der Halbfinale, wie dann am Ende die Konkurrenz in den Halbfinalen ist. Sie muss sich dann ja in den Halbfinalen nur durchs Televoting durchsetzen. Und ich will jetzt nichts beschreien, ne? Aber wenn sie beim Televoting in Luxemburg auf Platz 2 war, gut, diese Zero Five Band ist in Luxemburg bekannter dann vielleicht als sie, dann ist das immer schon mal ein Zeichen, dass so dieser spontane Moment groß, aber vielleicht nicht groß genug ist, um das zu erreichen. Aber ich fand es trotzdem sehr liebevoll umgesetzt, die Idee mal wieder, das ist ja schon sehr lange her, also ich will nicht sagen so lange wie Theater von Ralf Siegel damals, aber das Thema Puppen und Marionetten, das war ja beim ESC früher häufiger, das gab es doch gefühlt schon seit 20 Jahren nicht mehr. Also ich finde, es verdient durchaus mal wieder eine Renaissance und ich finde es auch, dass sie schön umgesetzt haben. Und extra Punkt von meiner Stelle ist ja jetzt ein Thema, dass die Tänzer weite Oversize-Sakkos tragen und nichts drunter oder maximal transparente Oberteile. Das halte ich für sehr begrüßenswert. Ich finde, es ist ein bisschen...
Das hatten wir auch noch lange nicht, ne?
Das hatten wir lange nicht mehr. Das letzte Mal gestern in Benidorm. Aber verfängt ja immer. Ich habe mich dann auch so selber ertappt, da gesagt, du bist so schäbig. Aber gut, Peter, wie siehst du denn die Chancen von Laura wo fahren wir denn nach Basel? Und ist sie auch in Top 1 gerade?
Also, wie geht's mit dir? Von den drei Songs, die schon feststehen, ist bei mir Platz 1. Aber es ist halt Platz 1 von 3 und nicht von 30. Rick, sag mir nochmal ganz schnell was zu dem Heiratsantrag, weil das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich entnehme den Fragen, dass du ein Fragezeichen ausgelöst hast bei mehreren Menschen. Also hat das jemand auf der Bühne gemacht oder wer hat wem einen Heiratsantrag gemacht?
Also wie gesagt, die Conchita hat ja die Moderation mit übernommen und nach dem vierten oder fünften Auftritt hatte sie so eine kurze Sequenz, wo sie in den Zuschauerrängen drin stand und die Leute, die halt da in der Halle sitzen, gefragt haben, was sie von der Show bisher halten und was ihr Favorit bisher ist. Und dann bei dem zweiten Mann, den sie halt angesprochen hat, da wollte sie eigentlich, glaube ich, auch einfach nur wissen, was ist bisher dein Favorit. Und dann war der so total, du hast schon gemerkt, der ist irgendwie total aufgeregt. Und ich dachte erst so, oh, der will wahrscheinlich nicht im Fernsehen zu sehen sein. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, er hat jetzt hier was vor. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Und dann ist er halt wirklich auf die Knie gegangen. Und dann hast du gesehen, neben ihm steht eine Frau auf. Und dann hat er ihr halt auf Luxemburgisch Liebesbekundungen gemacht und sie gefragt, ob sie ihn heiraten will. Und dann sind alle ausgeflippt.
Aber das hat ja auch was, ne? Und das funktioniert immer und überall. Ich denke nur an die Milliarden geradezu Heiratsanträge bei der Taylor Swift Tour zu Love Story, wo alle dieses TikTok-Video nachgestellt haben, was wiederum zu 9 Trilliarden TikTok-Videos führte. Also das finde ich aber sehr nice. Das hebt schon diesen Vorentscheid ganz nach oben. Daraufhin werde ich mir das nochmal angucken.
Also dann hoffen wir natürlich, dass bei Chefsache ESC 2025, wer singt für Deutschland, auch ein spontaner Heiratsantrag gemacht wird. Also wer immer von euch Tickets hat, möge das bitte umsetzen, wenn Barbara Schöneberger, wobei die spricht ja eh immer dieselben Leute an aus Versehen, die haben wir auch vor 3 Jahren schon mal interviewt, das war auch so diese Situation. Vielleicht hat derjenige mit dem Deutschlandhut dann ja auch dieses Mal einen Heiratsantrag in petto oder stellt den halt einfach. Das ist ja so wie bei Love is Blind, da kannst du ja auch einfach erstmal irgendjemanden fragen, ob er dich heiraten will, dann hast du noch einen Monat
Bedenkzeit. Du such mal, also allein dieser Übergang zum Chefsache-Thema, da kriegst du schon mal einen Orden von mir. Ich mag da damit beginnen, dass ich eine Frage, die ich habe, wenn ich richtig gezählt habe, 7 Mal in den Kommentaren kam. Electric Callboy sind nicht dabei im diesjährigen Line-Up von Stefan Raab. Das können wir verbindlich sagen. Es sind überhaupt keine großen Namen dabei. Wir hatten ja...
Wobei D'Artagnan ja schon mal mit Paddy Gurdy aufgetreten ist. Ja. Also beziehungsweise sie mit ihnen, weil die größer sind.
Ja, also dabei sind. Hast du da meine These im Prinzip bekräftigt. Also was wir so hören, ist eine zumindest eine Band aus der Kategorie Metal Goes, wie soll man sagen, halt so ein bisschen Retro Mittelalter. Also was wir hören, ist da jemand dabei, aber veröffentlicht ist noch nichts. Es soll nächste Woche, sagt der NDR, eine Nachricht geben, wie die 24 Acts aussehen, die dann in der ersten Stefan Raab Show, oder vielleicht werden auch nur 12 vorgestellt, also die dann am 14. und 15. Februar dann vorgestellt werden. Und im SWR kann man nur raten, Leute, guckt so ein bisschen in die Vergangenheit und macht nicht den Electric Callboy-Fehler nochmal.
Okay, Peter, wenn du noch einmal Electric Callboy machst, dann muss ich dich automatisch muten oder auch von diesem Live ausblenden.
Ist das so schlimm? Ich meine, das ist...
Also ich glaube, da ist kein anderes Wort, nicht mehr und, nicht mal und oder am, so oft gesagt wie Electric Callboy von diesem Hintergrund.
Womit sich der SWR einen Gefallen tun könnte, finde ich, ist, dass er statt nebeneinander auf miteinander schaltet. Und es gibt echt cooles Know-how im ARD-Senderverbund, also zum Beispiel... Du super hast du schon erzählt, Stefan Leitner vom Hessischen Rundfunk, der ist nahe dran. Also findet einen Weg, wirklich neue Impulse zu setzen. Also das wäre so mein abschließender Appell, bevor wir über Stefan Raab reden.
Nee, wir wollen ja gar nicht so lange über Stefan Raab reden. Das war jetzt einfach nur, weil ich so noch einen Tipp geben wollte, wie man die Show vielleicht noch weiter pimpen kann. Aber, also Peter, die zweite Breaking News, die du hier gerade gespillt hast, wie wir Gen Zler sagen, also die erste war, und übrigens hier guter Vorschlag von Malge, ne, für jedes Mal, wo du Electric Callboy sagst, geht jetzt 1 Euro in die Kaffeekasse, alternativ.
Das würde mich nicht stören. Also ich kann hier schon 10 Euro mal vorlegen für die nächsten 10 Erwähnungen.
Es ist schon. Aber
ich weiß, dass Duseporn da mich Benny Style stumm macht.
Ja, das mache ich mal. Apropos. Kriege ich das hin? So leicht? Ich finde nicht, dass ich was Falsches mache. Anyway, ich rede einfach weiter. Doch, ich kann dich hier, guck mal, da kann ich dich muten. So, jetzt ist Peter kurz gemutet, aber dann kriegen wir natürlich auch jederzeit wieder live. Nochmal zusammenfassen. Also Peter, du hast schon gesagt, also es wird Songchecks geben, das war die erste Breaking News. Die zweite Breaking News ist erstens, wir erfahren vor den Shows, wer auftreten wird. Das wird also keine totale Überraschung sein, wie es ja damals war bei unser Star für Düsseldorf oder Oslo oder wie sie alle hießen, wo dann ja plötzlich die komplett unbekannten gecasteten Gesichter aufgetreten sind. Das deutete sich ja auch schon an, wir haben ja heute zum Beispiel 2 Namen mal in den Raum gestellt, wo es Indikatoren gibt, die ja auch dafür sprechen, dass sie jetzt nicht komplette Neulinge sind, wenn es die dann halt eben sind. Das hieß für mich aber auch, das habe ich nur so bei D'Artagnan zum Beispiel gedacht, dass die würden sich doch wahrscheinlich auch keinen Song, das wäre auch ein bisschen absurd, von Stefan Raab überhelfen lassen. Also am Ende so, weil das bisher war es doch bei den Vorentscheiden, die Stefan Raab aufgesetzt hat, so, man hat das Talent gesucht und nachher hat man noch ein passendes Lied gesucht. Also dann haben die noch mit 3 Lieder gesungen oder so oder 2 und dann haben wir gesagt, hier, du bist es. Wenn da jetzt aber eine fertige Band kommt und tatsächlich eine fertige Band dabei ist, dann wird ja nicht Stefan Raab auf einmal anfangen, Folkrockmusik zu schreiben, sondern dann würde man doch wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie mit einem eigenen Song dann ins Rennen gehen oder möglicherweise auch 2 oder 3, wenn sie es bis ins Finale schaffen sollten. Also das ist jetzt so meine Spekulation. Ich weiß nicht, Rick, wie interpretierst du das oder warst du bisher wie ich davon ausgegangen, dass eigentlich erstmal nur so Künstlercheck ist? Schöne Grüße an Helene. Peter, da ist der Euro, verschwindet der Euro in der Kaffeekasse, nicht in der Kaffeetasse, nicht in der Kaffeekasse, sondern könnte das möglicherweise doch schon so eine Art eigentlich Vorentscheid mit 24 mehr oder weniger fertigen Beiträgen sein und die präsentieren uns alle an dem 14. bzw. 15. Februar dann doch schon den Song, mit dem sie ins Rennen gehen?
Könnte sein, ja, weil es ja einfach auf der Pressekonferenz damals so den Anschein machte, dass noch gar nicht sicher ist. Deswegen würde ich mal sagen, ich würde das nicht ausschließen, dass es vielleicht doch im Endeffekt so kommt. Aber ich halte es trotzdem ehrlich gesagt immer noch für wahrscheinlicher, dass tatsächlich in den Vorrunden zumindest jeder einfach nur einen Coversong singt. Und mich macht das, was in der Pressemitteilung dieses Wording, was es da gab, mit unterschiedliche Gesangsdisziplinen, das bringt mich immer noch um schlaflose Nächte, dass ich nicht verstehen kann, was damit gemeint ist, ob es da wirklich noch irgendwelche.
Also Sendezeit hätten sie ja genug, also bei RTL ja. Weniger, aber zumindest im Finale, da können sie alle nochmal sämtliche Genres von Jazz bis Electro-Metal durchsingen.
Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Stefan Raab das dieses Mal so ein bisschen als Unterhaltungsshow auch teilweise gestalten will, dass man vielleicht spontan irgendwelches bekannten Songs singen muss, die davor gar nicht geprobt wurden oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass das auch der Grund ist, warum man jetzt die ganz großen Namen, wie zum Beispiel Tim Bensko, was da schon offiziell bestätigt wurde, nicht ausgewählt hat, weil vielleicht man sich auch teilweise gedacht hat, dass diese bekannten Namen sowas gar nicht mitmachen würden. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, warum haben die sich dann beworben? Die wussten ja, dass das das Konzept wahrscheinlich ist.
Ja, weil Stefan Raab ja gesagt hat, es können sich alle bewerben. Aber Peter schüttelt den
Kopf. Ja, es ist, also, ist schwierig zu sagen.
Ich war ja in der Schweizer Botschaft dabei und habe das live gebloggt. Da hieß es, auch Bob Dylan darf sich bewerben. Na? Also da wurden große Namen auch sogar explizit aufgefordert und er hat sogar offen gelassen, ob er nicht aus seinem Netzwerk auch große Namen anspricht. Aber das war zu einem Termin, als noch Anything Goes galt. Also es war im Prinzip noch nichts offen. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass die Verantwortlichen von der ARD und von der RTL da aus dem 90-prozentigen Redeanteil von Stefan Raab auch Dinge erfahren hatten, die sie noch gar nicht wussten. Na, also ein bisschen damals wie 2011, wie 2010, als es dann hieß, Lena, macht nochmal mit. Also der gleiche Style, wie ich sowieso finde, dass sich nichts geändert hat. Und ich glaube, in den letzten Wochen lief es dann so ein bisschen auf die Strategie hinaus, wir suchen die neue Lena. Na? Und daher sind die großen Namen jetzt nicht dabei. Na? Und selbst wenn D'Artagnan jetzt dabei sind, dann sind sie, glaube ich, schon in den oberen 10%, was den Bekanntheitsgrad angeht. Ja. Und das ist aber okay. Also das ist jetzt so, wie es ist. Na? Aber es ist halt, wie ich das schon mal gesagt habe, an dieser Stelle more of the same. Also ich glaube nicht, dass sich die Kriterien und auch die Zielsetzungen von Stefan Raab fundamental geändert haben gegenüber 2010 und 2011. Oder 2012. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an Roman Lob, wo ich mich immer noch tierisch freue, wenn der mal wieder über den Weg läuft, weil der ist ja auch aus dem Stefan Raab-Stil.
Der ist aus dem zweiten Stefan Raab-Jahr hervorgegangen und hat dann einen hervorragenden 10. Platz geholt. Nichtsdestotrotz 12 Punkte aus Dänemark.
Achter.
Achter war der doch, oder?
Achter, natürlich. In Baku. Und weil Sterile hier, Sterile 7 fragt, welche zwei, wir haben heute einen Beitrag veröffentlicht mit Spekulationen, wo es so Indizien gibt, welche zwei Acts mit dabei sein könnten. Und das eine ist eben diese Gruppe D'Artagnan, das andere Marc Atlas. Aber das ist alles noch im Rahmen der Spekulation und mit ein bisschen Glück wissen wir nächste Woche schon mehr und können uns schon mit allen 24 auseinandersetzen. Das ist doch prima.
Nicht also ganz viel. Die Eigendynamik ist ja immer cool, wenn wir mit den ersten Spekulationen anfangen, dann fliegen uns ja auch nach und nach etwas wahrscheinlichere Optionen zu. Insofern, Leute, es gilt Schwarmintelligenz, also was immer ihr hört, von eurer Chat, die beim SWR arbeitet oder whatever. Genau. Meldet euch gerne, wir nehmen alles ernst.
Sei es die Tante, die Schwibschwägerin oder wen auch immer ihr habt. Oder ihr scrollt durch Social Media und euch fällt was auf. Lasst es uns wissen. Wir double-checken. Und im Zweifel, es ist die Weisheit der Masse, wie Peter schon gesagt hat. Jetzt hatte ich gerade so eine schöne Überleitung angesetzt von den 24 Acts, die in Deutschland antreten werden, zu den 16 Acts, die es in Spanien sind. Da sind wir, Peters Gesicht friert ein, weil er offenbar nicht fest ist in der spanischen Musikszene. Aber keine Angst, wir wollen es natürlich nur kurz mit erwähnen, bevor wir deinen Blick vorauswerfen. Auf die griechische, Peter, kannst du schon mal jetzt ein bisschen dir was aufhelfen. Also gestern ging Spanien los mit dem ersten Halbfinale. Die ersten 8 Acts sind angetreten, haben wir natürlich auch mit berichtet dann darüber. 4 sind ins Finale gekommen. Und genau, warum hebe ich das jetzt so hervor? Einmal, weil es aktuell ist und morgen das zweite Halbfinale ist und am Samstag das Finale. Und dann wissen wir schon, wer Spanien nach Nicolosa beim ESC vertritt. Aber Rick, weil du vorhin gesagt hast, in Luxemburg war bei den Auftritten so viel Technik mit dabei, die man in der Halle gar nicht wahrgenommen hat. Das ist jetzt ja auch prinzipiell nichts Neues, weil wir ja wissen, dass es tatsächlich eine Show fürs Fernsehen ist und nur da halt alles so in sich Bestand hat. Jetzt ist es ja so, aber dass auch beim spanischen Fernsehen, finde ich, extrem viel auch schon in Benidorm auf die Inszenierung Wert gelegt wird und zum Teil auch ein bisschen zu viel, dass die Dinger einfach schlimm overinszeniert sind und das gar nicht alles eingefangen werden kann. Aber man kann es jetzt mögen und der Gesang und der Ton. Aber gestern hat ja auch eine achtköpfige Jury, 4 davon waren internationale ESC-Leute, 4 waren so Spanier und Spanierinnen, die Beiträge auch bewertet, aber die sitzen halt in Benidorm in der Halle. Und die sehen eben zum Beispiel gar nicht, wie das am Bildschirm zusammengeschnitten wird, wie es am Bildschirm klingt oder welche Effekte damit reinkommen, um eben so vielleicht eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Bei mir ging es zum Beispiel bei diesem letzten Song von Daniela, die übrigens aus Mallorca ist, an dieser Stelle schöne Grüße an Klaus und Jürgen, dieser Song für mich, der war in meiner Spotify-Playlist ist der so nach hinten durchgerutscht, das war so egal. Wenn ich mir das allerdings angesehen habe, war es für mich unterhaltsam und hat insgesamt Sinn gemacht. Und warum erzähle ich das Ganze? Also es ist eben immer, man darf es nicht vergessen, der visuelle Effekt schon eine Rolle spielt und wenn dann eben jetzt auch visuelle Aspekte mit eingebaut werden, die die Juroren aber gar nicht sehen, dann bewerten die diese Beiträge auf einer anderen Basis. Und wir wissen ja manchmal alle auch selber, wie wenig überzeugend Auftritte in der Halle sein können. Jetzt bin ich mit meinem Monolog am Ende. Möchtet ihr was dazu ergänzen? Sonst habe ich meine Gedanken dazu.
Also ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob die wirklich vielleicht auch in den Proben zuvor nicht an Bildschirmen sehen, wie die Performances aussehen. Oder vielleicht haben sie auch kleine Bildschirme so an ihrem Platz und sehen das irgendwie parallel. Das weiß ich nicht genau. Beim ESC ist ja auch so, dass es dann immer die Leinwände oben gibt, dass auch das Studio, auch das Hallenpublikum sozusagen sieht, wie es gerade am Bildschirm aussieht. Vielleicht haben die auch sowas Vergleichbares, das weiß ich gar nicht genau. Aber noch ganz kurz zu Daniela Blasco. Mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich fand das Lied, mich hat es verwirrt einfach, weil das klingt für mich wie 3 oder 4 Lieder in einem Song drin. Also wirklich total zusammengewurstelt. Und dann war da auch, also gerade im Refrain, das ist dann so dieses Nana, mit diesen Funk-Elementen, passt überhaupt nicht zum restlichen Song. Aber dann auf der Bühne war es irgendwie so ein kompletter roter Faden irgendwie mit drin. Und da hat es dann auch wirklich Sinn ergeben. Ich glaube aber, falls es jemand interessiert, trotzdem, dass der Sieger des Benidorm-Fests erst im zweiten Halbfinale.
Könnte ich
mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich will dich nicht ausschließen. Also ich sehe Daniela Blasco auch nicht. Wo du aber gesagt hast, so der eine Teil des Liedes passt nicht zum anderen. Das, finde ich, traf auch auf La Chispa zu, die ja dann auch irgendwie so leise, zerbrechlich und ein bisschen gepresst gesungen hat, um dann umso lauter und wirrer dann zu schreien, dann mal irgendwie wieder so in den Rap reinzugehen. Und aber also Kraut und Rüben.
Ich frage mich auch, ob das was mit The Code zu tun hat, weil da ja auch so viele Stile vermixt wurden, ob das deswegen dieses Jahr so ein Trend wird, dass man das versucht nachzuahmen. Also das hat mich auch bei beiden Songs, auch bei der La Chispa, sehr gestört irgendwie. Ich, keine Ahnung. Wird spannend in Spanien auf jeden Fall dieses Jahr.
Es wird spannend und Jochen Schöner schreibt hier Lukas Bunn, so wie er ausspricht. Und ich habe immer Lukas Bann, weil ich denke, Lukas Brötchen, aber es ist ja Spanier. Das ist halt auch irgendwie nicht so meins irgendwie, wobei er tatsächlich eine Top-Stimme hatte, fair. Kuwe ist ja eigentlich auch jetzt von der Inszenierung, also kann ich, aber das mag ich, das ist halt so nach vorne gehender Dance, ne? Und ansonsten großer Gruß an die KollegInnen, die ausgeschieden sind. Mir Gustas Tu. Wie hießen sie nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Kingdom heißen sie. Also, ich setze da ja immer auf die Loser. Bin gespannt, wie morgen die Inszenierungen sind. Die machen doch immer was aus. Morgen. Peter, oder willst du zu Spanien noch was sagen? Nö, ne? Da gehe ich mal schön über dich hinweg. Wunderbar.
Ich kann keinen Beitrag leisten. Ich könnte noch ein bisschen schwärmen von Miriana Conte. Conte. Ja. Das habe ich ja gleich in die Gruppe gestellt. Den Song, den hat mir Spotify übrigens zugespült. Den fand ich mega.
Meinst du mit Gruppe und diesem Chat oder
WhatsApp? Kant, du hast mir ein Like gegeben.
Okay. Ach, Kant, ja, du bist so eine Malta. Ja, klar. Das habe ich mir von DJ Ohrmeister am Samstag gewünscht. Ich habe mir viele Sachen gewünscht und er hat viele Sachen gespielt. Das leider noch nicht und deshalb, das Lied ist für mich tanzmäßig noch jungfräulich und ich freue mich richtig drauf. Aber ich freue mich auch, dass du es auch ins Herz geschlossen hast. Und ich glaube, wenn Malta das wählt, dann sind es auf jeden Fall im Finale. Also das, oder Rick, was sagst du?
Malta hat es wirklich, wirklich schwer, weil die Jurys im Halbfinale nicht mehr dabei sind. Also Malta muss wirklich was richtig, richtig krass Auffälliges oder Besonderes hinschicken und ich weiß nicht, ob das genug Menschen anspricht.
Also, aber ich würde sagen, in den englischsprachigen Märkten ist Serving Cunt auf jeden Fall schon. Ja. Da sind 12 Punkte sicher von dem betrunkenen TV-Publikum im Halbfinale.
Und Großbritannien darf ja mit abstimmen in dem Halbfinale von Malta. Ja, genau. Vorhin noch gesehen. Perfekt.
Wir haben die schönste Insel im Mittelmeer, im südlichen Mittelmeer, südlich von Italien, mit nach vorne bringen.
Also, aber das, was du gesagt hast, Lars, habe ich heute einer Freundin aus Malta gewhatsappt. Mit dem Song seid ihr garantiert im Finale.
Okay, ich weiß nicht, wann der maltesische Vorentscheid ist, aber ich bin jetzt schon gespannt. Und Raphael schreibt es hier auch in die Kommentare. Malta hat aus meiner Sicht Superbänger, mehrere Superbänger. Wobei, davon bin ich ein bisschen ausgelacht worden. Ich muss kurz in meine Vorentscheid-Playliste gucken, weil ich natürlich einen Trash-Titel da auf Platz 1 habe, weil ich da manchmal drüber weggehe. Das ist nämlich der Song Festa, No Time for Siesta aus dem maltesischen Vorentscheid von JVF. Das sind ja so, ich will nicht abgesagen, abgeheiftete, aber teilweise frühere ESC-TeilnehmerInnen. Und der Song ist leider auch gar nicht so gut, aber er ist teilweise auf Maltesisch. Einer der schönsten Sprachen im südlichen Mittelmeer. Eine andere wunderbare, schöne Sprache im Mittelmeer.
Aber Raphael hat mich jetzt darauf gebracht, das jetzt intensiv zu verfolgen, was da in Malta passiert.
Nicht
nur, weil sie Partner von ESC Kompakt sind, sondern auch einfach, weil es großartig, ein großartiges Land mit großartigen Titeln im Wettbewerb ist.
Genau, Peter, schau mal hier, unsere LeserInnen haben hier auch noch von Malta, sollte Heaven Sent schicken, was nicht kann.
Das kam auch schon auf Spotify. Aber mich hat halt Miriana so fasziniert, dass ich da jetzt erstmal meine Euros draufsetze.
Also auch Annemar sagt hier, Malta Eurovision Song Contest, total positive Überraschung, wir sind dabei. Jetzt ist aber, jetzt mache ich den dritten Anlauf, hüpfen wir von Malta kurz auf die anderen Inseln nach Griechenland. Da findet morgen die Vorentscheidung statt. Und wir wissen morgen Abend, wer Griechenland vertreten wird in Basel. Ich bin nicht vorbereitet, außer dass ich nochmal gerade geguckt habe, oh, das ist ja auch noch morgen. Rick, du bist immer vorbereitet. Hast du mehr Insights für uns?
Ja, fast immer. Ja, also es gibt 12 Songs, die da im Rennen sind und die wahrscheinlich es schon am längsten probiert hat in den letzten Jahren, ist auch die größte Favoritin oder mit einer der größten Favoritinnen, die Evangelia, die ja hat sich in diesen internen Prozessen in den letzten Jahren super oft beworben. Ich glaube, das ist jetzt ihr 5. oder 6. Versuch. Und ja, genau, also sie ist auch auf jeden Fall meine Favoritin. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Song. Griechisch-Englisch gemixt. Und super
produziert.
Bitte was?
Da ist nichts gegen zu sagen, griechisch oder englisch.
Da ist nichts dagegen zu sagen. Ist wirklich super cool produziert, mit Sicherheit auch eine sehr gute Performance. Aber die Klavdia, da wird es auch schon geschrieben, genau. Die ist so Geheimfavoritin 2. Es könnte sein, dass die ihr sehr gefährlich wird. Also man rechnet mit diesen beiden als Siegerin.
Also, wenn ihr euch vorbereiten wollt und morgen Abend noch nicht wisst, ich muss mal gucken, wie sich dann Benidorm und meine Abendveranstaltung in Berlin, übrigens mit Frau Esrins an dieser Stelle, und die griechische Vorentscheidung überschneiden. Wenn ihr euch vorbereiten wollt, hört in unsere Spotify-Playlisten rein, kuratiert von unserer grandiosen Berenike. Da findet ihr alle Lieder, zumindest die verfügbar sind, von allen Vorentscheiden. Und damit komme ich auch kurz darauf, dass natürlich für mich wichtig auch Schweden am Samstag losgeht. Da werden wir morgen früh schon die Snippets kriegen, die Benny und ich besprechen werden. Am Freitag kommen dann schon die Songs. Da könnt ihr euch darauf vorbereiten, natürlich bei uns abzustimmen. Und jetzt muss ich mal gucken. Also in Schweden können wir jetzt noch nicht viel mehr sagen. Da gibt es noch genug Zeit, darüber zu sprechen. Ich schaue jetzt nochmal, was uns noch diese Woche erwartet. Also es geht ja da am 1.2. Das ist ja schon der erste kleine Super Saturday dieses Jahr, dass wir dann Litauen, haben wir Litauen schon das Finale? Nee, ne? Das ist nur eine weitere Vorrunde, oder? Litauen, die brauchen auch mal ewig. Okay, ich wollte nur sicher gehen. So, Semifinale, Melodiefestivalen, Lettland, Supernova 25, Belgien, Eurosong 25, aber es gibt nirgendwo Finale davor.
Außer Lettland ist nur Halbfinale und Belgien ist aber Finale.
Oh, guck mal, dann haben wir Belgien-Finale, dann haben wir Spanien-Finale und wir haben in Slowenien EMA-Finale. Also, das sage ich noch, kleiner Super Saturday. Also, da geht es hier schon richtig ab. Da wird sich die Playlist füllen und es könnte möglicherweise bei Peter und mir eine neue Nummer 1 geben. Bei Rick weiß ich nicht, aber vielleicht auch. Jetzt schon mal vorab, was schaut ihr euch am Samstag an?
Also ich bin gezwungen, den slowenischen Vorentscheid zu schauen, weil ich den blogge.
Genau. Peter und ich haben uns ja committed, mit noch ein paar anderen Schweden zu gucken, weil ich da das Ergebnis berichten muss und darf und will. Und dann irgendwann nach Spanien schalten. Aber wenn Spanien wieder erst um 22:45 Uhr anfängt, aber ich glaube, das Finale geht immer schon um 22 Uhr los, haben wir ja vielleicht noch eine halbe Stunde dazwischen, um nochmal woanders reinzugucken, wie es in Belgien ausschaut. Wir sehen ja auch schon also, hier Annemar sagt, sie macht Eurosong. Also Belgien, ja, Belgien wird ja auch relativ hoch gehandelt, so, ne? Also auch in den Wettquoten und so. Da könnte einiges sein. Oh, und ach du je, morgen das frühe Aufstehen, sag mal, wenn Benny nicht dabei ist, ne, und ich nicht so 100% vorbereitet ist, morgen um 6.30 Uhr kommt dann der österreichische Beitrag oder wird nur genannt, wer den Beitrag singt?
Nur wer ihn singt, wird verraten.
Okay, das ist dann noch nicht so spannend, dann müssen wir nicht...
Ich finde das spannend und Leute, ihr lest hier zuerst, also bei uns.
Wir stehen extra früher auf, um natürlich dann auch wahrscheinlich im Ö3-Wecker genau zu erfahren, was dann noch parallel zu einer Pressemeldung mitgeteilt wird und was wir natürlich mit euch dann sharen. Vergesst also nicht, auf ESC Kompakt vorbeizuschauen. Ich glaube, damit habe ich mehr oder weniger alle Ankündigungen jetzt getätigt. Ihr seht, es passiert richtig viel. Also nachdem man ja dann lange darauf gewartet hat, dass es losgeht, auch Anfang Januar noch so, wann kommt es denn? Jetzt bricht es sich alles Bahn, jetzt können wir reingehen, jetzt ist die beste Zeit. Peter, du hast es letzte Woche auch, glaube ich, schon gesagt. Für uns ist natürlich auch eine große Zeit mit viel Arbeit, das hat Rick gerade schon gesagt, weil wir natürlich dann auch alles für euch mit blocken wollen, damit kein Wimpernschlag ungesehen an uns und unseren Leserinnen und Lesern vorbeigeht. Was habt ihr, weil ich jetzt tatsächlich mein Pulver für den heutigen Tag verschossen habe, was habt ihr noch für Ergänzungen, Themen, Wünsche, worüber wir noch reden müssen oder was wir noch ergänzen müssen? Was liegt euch noch auf der ESC-Leber?
Rick?
Rick schüttelt so halb den Kopf.
Also ich bin einfach nur überrascht davon, was Peter hier heute alles ausgeplaudert hat.
Ich habe doch gar nicht ausgeplaudert.
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass wir schon sagen dürfen, dass es wieder Songchecks von uns gibt. Ach so, das ich hoffe, dass Benny da jetzt nicht irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber.
Das wusste ich auch nicht, aber das habe ich einfach gemacht.
So. Das Schöne ist, deshalb habe ich habe ich auch Peter das machen lassen, damit ich nicht die Dresche abkriege. Und Peter ist da ja erfahren und entspannt im Umgang. Oh, hier apropos, weil es war noch Allocation Draw natürlich. Da war ich ja ein bisschen disappointed. Ich konnte ihn leider nicht sehen, weil ich eine andere Veranstaltung hatte. Diese spannende Geschichte, habt ihr euch den Allocation Draw irgendwie angeguckt oder so? Rick, die Schlüsselübergabe, da war ja ein Highlight angekündigt. Könntest du uns noch mal kurz erklären, was für ein Highlight das war?
Nee. Statt Schlüssel gibt es jetzt einen Mantel.
Aber gibt es den Mantel immer? Also es war so ein Fetzenmantel, wie so ein, also...
Ja, das Nemo hatte tatsächlich, und ich habe es auch direkt wieder in Erinnerung gerufen bekommen, der hatte auf dem türkisen Teppich so einen sehr ähnlichen Mantel an, also aus demselben Material. Das sah eigentlich aus wie eine Bettdecke. Und der wurde jetzt sozusagen nachdesignt, aber mit irgendwie, ja, Schriftzug drauf. Und ich weiß nicht, ich habe so verstanden, dass auf diesem Mantel jede Gastgeberstadt dann irgendwie was dazu schreibt. Also, dass es bei dem Mantel bleibt irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich würde mal sagen, da liegt noch der Mantel des Schweigens drüber, wie das denn da weitergeht. Aber vielleicht ist auch erklärt worden, wir haben es noch verpasst. Wir werden es aber spätestens nächstes Jahr sehen, wenn möglicherweise in Deutschland der Allocation Draw irgendwo stattfindet, weil wir gewonnen haben. Ach nee, guck mal an, Mel sagt ja gleich so, nee, das wird ein individuelles Geschenk jedes Jahr. Okay, wir verlassen also die Schlüssel. Die waren zu schwer geworden, das wissen wir. Und hier noch eine Ergänzung zu dem, was Rick schon gesagt hat. Es war aber vom gleichen Designer offenbar, wie dieser besagte Mantel, Rick, den Nemo getragen hat. So interpretiere ich das hier. Und Matthias Frank, unser Matti, sagt es ganz genauso. Also, jetzt gilt es. Hier werden schon die TV-Pläne fürs Wochenende gemacht. Also, wer danach keine viereckigen Augen hat, hat irgendwas falsch gemacht. Wir sind für euch mit dabei. Wir freuen uns. Wir genießen jetzt nochmal die letzten Alpaka-Colas von Katjes. Wie immer vegan. Und Peter, da muss ich mal ganz kurz fragen. Genau, Love and Peace. Love, Peace. Es gibt auch noch die tierischen Freunde, aber sind die Alpakas eigentlich auch die tierischen Freunde von Katjes oder sind es nochmal andere tierische Freunde? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Nee, es gibt zwei neue Sorten. Die eine halt hier, diese. Und die andere, genauso nice, tierisch beste Freunde.
Genau. Okay. Weil die tierisch besten Freunde, es gibt ja so viele Tiervarianten und ich war so ein bisschen unsicher, ob ich da die richtige gefunden habe oder auch nicht. Also, schaut in eure
Supermarkt. Beides nicht Lakritz, sondern beides Fruchtgummi. Na? Wobei wir werden im Laufe der Saison auch noch auf Lakritz umschwenken ab und zu. Weil ich zumindest bin ein großer Lakritz-Liebhaber auch. Also ich esse die wahnsinnig gerne, gerade so um diese Zeit am Tag. Und dann nochmal als Reply auf das, was Rick gesagt hat. Also nehmt, Leute, wir sind hier von Fans für Fans. Ne? Und wir nehmen uns auch raus, darüber zu spekulieren, wie wir das heute gemacht haben. Wer könnte bei Stefan Raab dabei sein? Einfach, weil es auch Spaß macht. Wir wollen möglichst auf Augenhöhe mit euch einfach ganz entspannt über Dinge plaudern, ohne irgendeinen Background, ohne irgendeine Strategie, einfach den gemeinsamen Spaß am Hobby teilen. Deshalb finde ich das auch so cool, dass aus eurem Kreise immer wieder Impulse kommen, die wir hier auch, habt ihr heute gemerkt, die wir hier auch aufgreifen.
Genau, also macht bitte damit weiter, weil nur dank euch können wir entsprechend stark sein und diese hohe Qualität hier natürlich dann auch liefern. Kann es ein schöneres Schlusswort geben? Das kann es nicht, außer das, was Marcel Klose sagt, auf ein schönes ESC-Wochenende. Wir tragen den ESC im Herzen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Plausch bei Rick und Peter und natürlich allen von euch, die mit dabei waren. May the best songs win over the next days und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, dann hoffentlich auch wieder mit einem gesundeten Benny. Macht's gut, bis dann, tschüss.